Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Nummer 39, im März 2012. Ich bin Juk.
Ich bin Marlene.
Ich bin Steff.
Wir hatten keine Februar-Folge.
Nein. Aber es ist niemandem so richtig aufgefallen.
Ich glaube, die Leute haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass wir so ein bisschen unregelmäßiger geworden sind.
Hm. Mir ist es fast nicht aufgefallen.
Komisch.
Woran lag das wohl, Juke? Möchtest du das teilen?
Nein.
Nein? Na gut. Aber, naja, ich glaube ja, dass es wieder ein bisschen häufiger wird, weil ich jetzt nicht mehr so viel arbeite und deswegen ein bisschen mehr Zeit habe. Deswegen, es ist Donnerstag, Mittag.
Stimmt.
Und wir haben Zeit zu podcasten. Das Kind ist in der Schule. Sehr praktisch.
Das Wetter ist schön.
Wir haben alle keine Vollzeitjobs mehr.
Oder? Juhu.
Und hat noch welche.
Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wir Zeit haben dafür. Und das irgendwie ist ja schon auch ein bisschen meine Hoffnung, dass wir zumindest jetzt wieder regelmäßig eine Folge im Monat hinkriegen.
Ja, wenn sich die Lebenszustände wieder so ein bisschen normalisiert haben, im Sinne von etwas ebener sind. So. Haben wir ja die letzten Monate schon so ziemlich extrem teilweise in Extremen gelebt. Und dann, wenn sich das wieder so ein bisschen beruhigt.
Ich habe vor allem halt einfach viel gearbeitet.
Das ist ein Extrem.
Das ist extrem viel gearbeitet.
Ja. Dabei fällt mir ein Wort des gestrigen Abends ein. Na? Das passt vielleicht ganz gut. Wir wollten Uncontinuity zum Wort 2012 erklären. Also die Verunkontinuierlichung des Lebens. Jawohl.
Verunkontinuierlichung.
Habe ich jetzt so übersetzt,
oder ja.
Verunkontinuierlichung.
Okay.
Finde ich.
Und was heißt das?
Das heißt, dass wir gar nicht unbedingt regelmäßig podcasten müssen.
Doch.
Also Uncontinuization.
What?
Ja, also
das wäre dann das englischsprachige Pendant zu Uncontin. Ich vergesse das Ende.
Hervorragend. Wort 2012.
Ja, es müsste ja, wenn es Irung ist, dann ist es ja Asian. Weil sonst wäre es ja also nicht das Tun.
Dann ist es Unkontinuität.
Ja.
Kein Problem.
Kriegen wir hin?
Ich denke auch.
War noch nie mein Problem, glaube ich.
Okay.
Ja.
Ja. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Wir trinken Tee. Also, ja, doch. Also außer Joke. Doch, Joke trinkt jetzt doch ein bisschen Tee. Wir trinken Sweet Chai. Nein, wir trinken mindestens, wenn es doch Sweet Chai wäre. Nein, wir trinken billigen Minzchai, der auch gleich auf Unmut gestoßen ist hier.
Nicht wegen des Billigseins.
Nein?
Nein, wegen des Geschmacks.
Ich dachte, weil es nicht Bio ist.
Nein,
der ist aus dem Penny, Lidl, Aldi.
Ich mache jetzt für keine Supermarktkette Werbung.
Aber es ist auf jeden Fall ein nicht Bio-günstiger. Wir können Discounter. Aber es ist in richtig hübschen Verpackungen mit hübschen Beutelchen. Mir schmeckt der auch, aber naja, ich bin hier offensichtlich alleine. Naja, schön, dass ihr trotzdem.
Stößchen.
Schön, dass ihr trotzdem mittrinkt. Schön, dass du trotzdem mit uns trinkst.
Mhm. Also unser heutiges Thema ist an dieser Stelle ein Stößchen an Becky. Becky hat nach der Nummer 38 gefragt, was wir mit unqueer... Gott, ich bin nicht ganz auf der Höhe heute. Was wir mit Ursprung meinen oder warum wir Ursprung queer kritisieren oder warum das ein queeres Unwort ist, wenn so geht der Kommentar. Mhm. Und wir werden einfach aus Ursprung jetzt die nächste Folge machen.
Genau, weil wir einfach das selten so hinbekommen, das hinzuschreiben. Machen wir einfach eine Folge draus.
Es gab aber auch die Frage, ob wir nicht eine Folge draus machen können, oder? War das nicht auch?
Nee, ich hatte das vorgeschlagen.
Du hattest es vorgeschlagen. Steht es nicht in den Kommentaren? Nee. Ah, okay. Nee, also wir können nicht schreiben, wir können nur reden.
Ja.
Eigentlich können wir nämlich
alles schreiben. Sonst würden wir ja einen Schreibblock machen.
Genau. Und
einen Podcast. Entschuldigung.
Das ist eigentlich
oh. Nein, das hatte sich an der Stelle ganz gut angeboten, weil uns was in ähnliche Richtungen Hatten wir eh schon so zusammengesammelt an Dingen, die wir gerne mal im Podcast besprechen würden. Und da war irgendwie Ursprung auch ein ganz praktisches. Ein ganz praktischer Ursprung.
Oh, das wird heute so eine Karlauer-reiche Sendung, glaube ich.
Brauchen wir eigentlich dringend elektrisches Licht? Reicht nicht die Frühlingssonne?
Wir testen mal.
Ja, wunderbar.
Schön.
Ja.
Es ist so hell in dieser dunklen Wohnung, dass wir. Ja, es ist aber nur, weil Frühling ist und weil die Sonne scheint gerade.
Ja, jedenfalls sind uns zu Ursprung einfach schon gleich ziemlich viele Sachen eingefallen, die man dazu sagen könnte. Insofern kommen die jetzt hoffentlich auch.
Tja, das ist so breit, dass ich jetzt noch nicht mal weiß, wie wir jetzt am besten anfangen.
Wir können ja mit dem Unqueer anfangen. Einfach so ganz grob oder so. Also ich muss jetzt anfangen. gleich so kompliziert einsteigen, ne?
Wir können auch platt einsteigen.
Nö, ich versuch's mal. Ihr könnt ja mir aushelfen.
Oh. Ja.
Was heißt oh?
Ja, ich helfe gern.
Also, so wie ich Queer kennengelernt habe, geht es, oder so das Queer, was wir hier so benutzen im Podcast, oder was wir uns angeeignet haben, da geht es sehr viel um so Entnaturalisierung, würde ich sagen. Also Sachen nicht für wahrnehmen, nicht für natürlich nehmen, nicht für gegeben nehmen, sondern hinterfragen. Und nochmal kritisieren oder nochmal gucken, wie die Dinge gemacht sind oder wie sie zu den Dingen geworden sind, die sie gerade sind. Auf so einer gesellschaftlichen Ebene zum Beispiel. Und was dem halt entgegensteht, wäre so eine Idee von Ursprung, dass es Dinge ursprünglich gibt, die schon immer so gewesen sind oder die sich von einem Ursprung irgendwo hin entwickelt haben, den man auch nachvollziehen kann, der auch Auswirkungen auf uns hat und sowas. Und gegen diesen Ursprung, würde ich sagen, steht Queer so quasi gegensätzlich, indem Queer halt sagt, es gibt keine Ursprünge, sondern die Sachen sind hergestellt. Die Sachen sind irgendwie gesellschaftlich gemacht oder in Mehrheit gemacht oder sowas. Und alle Verweise auf irgendeine Natürlichkeit oder auf irgendwas, was so sein muss, sollte man hinterfragen. So erstmal ein grober Einstieg. Ist schon okay, oder?
Ja, also ich kenne das auch eher so als eine Perspektive bei Erzählungen, die eben sowas aufgreifen, wie dass eine einzige Sache oder ja genau, also dass irgendein Effekt auf eine einzige Sache zurückzuführen ist, dass das schon mal skeptisch machen sollte.
Ja.
Also, das ist immer ja, dass es halt sich dann meistens um irgendwelche verkürzten Erzählungen handelt und eben gerade was auch in Richtung Naturalisierung geht, also alles so, dass so alles ganz natürlich ist oder eben dieses, es war schon immer so, beinhaltet.
Also für mich knüpfen sich da jetzt zum Beispiel so zwei Dinge direkt dran. Einmal sowas, was du eben auch schon meintest, so eine Ursprungsgeschichte hat meistens Ausschlüsse zur Folge. Also wenn eine Ursprungsgeschichte erzählt wird, dann geht es meistens um die Privilegierung einer bestimmten Gruppe oder sowas oder einer bestimmten Perspektive. Insofern wäre so eine Einstellung gegen eine Ursprünglichkeit wäre auch so eine Vervielfältigung von Blicken oder eine Vervielfältigung von Perspektiven. Und daran hängt dann halt auch so dieses Konzept der Dekonstruktion, würde ich sagen. Also halt, was ich eben schon meinte, zu dekonstruieren, und das heißt nicht auflösen.
Schon komisch. Hat Junge jetzt sehr, sehr böse in den Rechner hineingesprochen.
Das war jetzt ein bisschen böse. Also eine Dekonstruktion von Umständen, Gegebenheiten, Situationen, Dingen, Erzählungen. Das bedeutet dann, sich anzugucken, was wird da erzählt? Was ist das für ein Ursprung, der mir da erzählt wird? Ich forsche da rein und finde die anderen Stimmen, die nicht in dieser Ursprungserzählung vorkommen. Ich finde raus, wie sich diese Ursprungserzählung einzeln zusammensetzt und ich kann diese Zusammensetzung analysieren, auseinandernehmen und dann sagen, Pustekuchen-Ursprung. So mache ich das immer in meiner wissenschaftlichen Arbeit.
Pustekuchen.
Pustekuchen.
Fazit, Pustekuchen.
Schön. Naja, und es ist halt eben nicht das Auflösen von Dingen gemeint mit Dekonstruktion. Also es geht nicht darum, sich irgendwas zu nehmen und es ganz und gar abzuschaffen, sondern Dekonstruktion eines Zustands wäre, zu gucken, wie dieser Zustand hergestellt wurde. Und sich bewusst zu machen, was die Herstellung dieses Zustands bedeutet für diejenigen, die in dieser Herstellungsgeschichte nicht drin sind oder für diejenigen, die drin sind.
Ja, auch das Drinsein ist ja, kann ja durchaus einen auch irgendwie gefangen nehmen, wenn man so erzählt
ja,
wird.
Genau. Ja, nicht nur gefangen nehmen, sondern das ist ja irgendwie das, was vielen Leuten immer so gar nicht so bewusst ist, dass wenn ich jetzt meinetwegen Sexismus kritisiere, dass es halt nicht nur Auswirkungen hat auf, jetzt mal ganz platt, Frauen, die unter Sexismus dann leiden, sondern halt einfach auch für Männer, die innerhalb dieses Sexismusgebildes privilegiert sind, aber halt auch unter bestimmten Vorschriften da drin sind sozusagen. Also auch deren Bilder und Vorstellungen sind dann in einem gewissen sexistischen Rahmen gebaut und könnten halt auch andere sein, gäbe es diesen Rahmen nicht zum Beispiel. Oder würden sie erstmal diesen Rahmen erkennen oder sowas. Also es muss gar nicht unbedingt sein, dass man da so drunter leidet, sondern es ist einfach auch eine Beschränkung von Möglichkeiten. Ich habe total losgeplappert, Leute. Ihr müsst mich bremsen.
Mhm. Wieso denn?
Ja. Mir fällt sofort die plakative Queer-Ursprungsgeschichte ein. Na, das habe ich jetzt. Das ist jetzt.
Muss das Doppelt-Ursprung, wahrscheinlich.
Ja, muss man nicht jetzt schnell kritisieren. Das ist natürlich nicht die queere Ursprungsgeschichte, sondern mir ist gerade eingefallen, so um das mal zu illustrieren. Stonewall hatte ich auch schon vorher im Vorgespräch einmal gesagt. Ne? Also so die Stonewall-Erzählung ist, finde ich, zeigt das immer relativ gut, was mit sowas, was halt so Ursprungsgeschichten und eine Dekonstruktion von Ursprungsgeschichten gemeint sein kann. Also es gibt halt irgendwie diesen Stonewall-Mythos oder diese Erinnerung an Stonewall und dann gibt es die CSDs, die daran erinnern und die CSDs sind eigentlich mehrheitlich weiß, schwul, lesbisch, würde ich sagen. Öffentlich halt auch. Und es gibt inzwischen diverse Gruppen und Erzählungen, Geschichten, Texte, die darauf hinweisen, dass genau diese Erzählung weiß, schwul, lesbisch, vielleicht auch eher Mittelklasse, weiß ich nicht genau, ob das jetzt beim CSD so passt, aber halt im öffentlichen Leben stattfindend und sich präsentierend und so.
Vor allen Dingen auch sehr stark kapitalistisch.
Ja. Genau.
Verknüpft. Also so mit so viel so Sponsoring und Werbung und so.
Parteipolitik und so weiter.
Stimmt, Parteipolitik.
Ich dachte einfach so die Organisation von CSDs. Also das sind nicht mal die Leute, die dann tatsächlich irgendwie mitlaufen. Das ist, glaube ich, tatsächlich dann auch gerade irgendwie, ob das jetzt weiße oder nicht weiße Menschen irgendwie oder People of Color sind. Das kann, glaube ich, noch ziemlich divers sein. Da ist ja auch, spielt ja dann schon wiederum so eine sehr starke Exotisierung auch mit rein. Aber so, ich glaube, so die Personen, die das planen und die Öffentlichkeitsarbeit machen und eben zum Beispiel auch sowas mit Sponsoring betreiben und sowas und damit eben auch so eine Geschichtsschreibung fortschreiben, dass das auf jeden Fall sehr doll so weiß, männlich, bürgerlich zu Orten ist. Würde ich mal so behaupten.
Ja.
Deine Erzählung.
Ach so, genau. Und dann geht es halt dann beim CSD um sowas wie so und so viele Jahre Schwulenbewegung oder so und so viele Jahre Schwulen-Lesbenbewegung. Und unter diesem Schwulen-Lesbenbewegung oder Schwulen Schrägstrich auch meinetwegen Lesbenbewegung, die dann über so überhaupt nicht Markierung dann auch eher eine weiße Schwulen- und Lesbengeschichte ist, fällt dann halt einfach, fallen dann andere Erzählungen raus, die es aber genauso gegeben hat und die auch eine total große Rolle gespielt haben. Und da gibt es diverse Texte dazu, wie, was weiß ich, POC in irgendwelchen Riots mitgespielt haben oder Transleute oder SexarbeiterInnen oder so. Und das heißt, man kann also irgendwie nachverfolgen, wer zu welchen Zeitpunkten wo irgendwie um Rechte gekämpft hat, und man kann sehen, was aus so einer Erzählung geworden ist oder wer diese Erzählung besetzt hat und aber auch sozusagen die Ursprünge wiederum umdefiniert hat oder neu definiert hat, indem halt bestimmte Sachen rausgeplumpst sind.
Mit bestimmten Sachen meinst du jetzt so Transleute zum Beispiel?
Zum Beispiel, oder halt auch so, so mehr so Arbeiterklasse oder sowas. Ne? Mhm. Also wenn man sich den CSD anguckt, dann ist es halt relativ homogen, würde ich sagen. So das, was Steff meinte, so in der Organisation und in dem, was so an Bildern zitiert wird und so. Und dann heißt es halt irgendwie, seit so und so vielen Jahren ist es Schwul-Lesben-Bewegung oder Befreiung oder sowas oder Emanzipation. Und das wird aber nicht wirklich differenziert, was das heißt. Es wird irgendwie meistens auf eher hegemoniale Bilder zurückgegriffen. Und das stimmt ja einfach nicht. Also da wird ja eine Erzählung vereinheitlicht und also dann auch sozusagen rückwärts vereinheitlicht, die es aber so gar nicht gegeben hat. Beziehungsweise die nur einen kleinen Teil aus dieser ganzen Geschichte präsentiert, die aber nun gerade der Teil ist mit der größten Definitionsmacht oder mit der größten Stärke sozusagen, das produktiv zu verbreiten oder sowas. Also es gibt einen ganz schönen Text von heißt die Riviera?
Oh.
Ich werde das nachgucken und ich werde ihn unten drunter schreiben. Der ist ganz schön. Das geht um Stonewall und um die Riots und um die Geschichtsschreibung. Um die Riots.
Also so Geschichtsschreibung ist auf jeden Fall immer sehr, sehr doll mit Ursprung auch für mich verbunden.
Also Ursprung, Entschuldigung.
Also wenn ich Ursprung höre, dass ich dann eben an Geschichtsschreibung denke und eben an sehr machtvoll geprägte oder eingeschränkte Geschichtsschreibung.
Mhm. Ja. Ja klar, es ist ja selten der Fall, dass man sich hinsetzt und sagt, das ist jetzt der Ursprung. Also es ist ja immer ein Blick zurück eigentlich. So ein Ursprung ist immer irgend so ein Blick zurück. Finde ich.
Aber halt nicht nur, weil es halt gleichzeitig so ein Blick zurück ist, der aber in dem Moment ja auch geschrieben wird.
Ja, also das ja.
Ist ja halt irgendwie,
der Blick zurück ist ja nicht unverfälscht.
Ja, genau.
Nee, das ist ja. Mir, das, ich war am Luftholen.
Achso.
Also das ist ja das Spannende an das, was Steffi auch meinte mit Steff macht Kämmerchen nicht mehr auf. Und
hol mal die Schoki raus.
Das ist meine Schoki.
Oh Mist.
Oh, es gibt Mate.
Gibt es da noch mehr Getränke?
Es gibt noch rote Beete-Apfelsaft.
Wer hat den denn gekauft?
Danach habe ich nicht geschrien und was den gekauft.
Oh, okay, rote Beete-Apfelsaft.
Und es gibt nur eine Mate?
Ja, das ist noch der Rest von dem aus dem Brausesäckchen.
Das Brausesäckchen, ach wie schön. Wir haben nämlich ein Brausesäckchen in der Küche. Liebe Zuhörenden. Na gut, ihr dürft meine Geburtstagsschokolade mit rausholen.
Der Ursprung des Wortes Brausesäckchen in dieser Küche.
Ich glaube, ich muss doch wieder das Licht anmachen. Macht es sonst zu schläfrig tatsächlich.
Ah ja, na gut.
Hol mal die Schoki raus, Steffi. Bitte.
Wenigstens im Podcast, könntest du bitte sagen.
Ihr seid so
Aber das wird nicht direkt vom Mikro hier rumgekriegt. Das
ist ganz schön.
Das wurde neulich wieder gerügt.
Ja. Das geht gar nicht. Das ist alles so laut. Ja. Du musst gar nichts machen. Allein deine Schulter.
Nicht nochmal.
So, ich werde jetzt nochmal ganz kurz das ausführen. Genau. Und zwar wollte ich nämlich gerade sagen, das, was Steff meinte, das finde ich nämlich ganz wichtig an dieser Ursprungsgeschichte. Was verschenkst du da?
Magst du Champagner? Ja?
Pack's doch aus und tu's auf den Tisch.
Ja, ich dachte, ich kann dich auch fragen, darf das auf den Tisch?
Ich darf alles auf den Tisch.
Dann packe ich das jetzt alles auf einen Teller.
Steff richtet einen bunten Teller her.
Oh.
Genau. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Ich finde, also bei Ursprung fällt mir sofort ein, dieser Blick zurück und immer so dieses komisch verschwurbelt romantische, man glaubt zu wissen, dass es eben diesen einen Punkt gibt oder dieses eine Ding oder dieses eine Event oder dieses eine Begebenheit oder das, oder gerne auch so, so eine Zeit vielleicht, so eine ursprüngliche Zeit. Das ist aber sehr laut da hinten.
Entschuldigung.
Vielleicht könntest du vor die Tür gehen.
Vielleicht könnte ich das.
Also eine ursprüngliche Zeit?
Ja, so eine ursprüngliche Zeit, in der so, wo man heute glaubt, dass Zustände von heute eben ihren Anfang gefunden haben und es so eine stringente Bahn gibt, die irgendwie mehr oder weniger sichtbar ist, die jetzt zu heutigen Umständen führt. So. Und ich muss ja, also das verbinde ich ganz doll mit Ursprung. Mhm. Also es ist halt irgendwie so, und ich finde, das hat was Romantisches. Also so, das ist so eine romantische Idee, also sowas, so ein bisschen sowas, also für mich, mir fällt da auch irgendwie immer so dieses Früher war alles besser ein, mhm, irgendwie so, also oder so ein, als die Welt noch, also so dieser, so ein komischer historischer Blick auf irgendeine Zeit, wo angeblich irgendwas so stattgefunden hat, was, mhm, ja auch wieder irgendwie so eine komische Erzählung ist, wo man ja eigentlich, wenn man mal genauer hinguckt, gar nicht so genau weiß, irgendwie, ich halte das alles für Quatsch. Ich wollte das nur kurz dazwischen schieben, dass ich das alles für hochgradig Quatsch halte irgendwie. Dass immer so, dass es da irgendwie so einen Blick gibt irgendwie, oder dass man heute wirklich ernsthaft weiß, in so einem, wenn man sich nicht lange und intensiv und mit verschiedenen Perspektiven und für und wie das mit historisch mit einem Thema auseinandergesetzt hat oder auch historisierend irgendwie, wie heißt denn das? Also so Wissen, muss ja nicht wissenschaftlich sein im Sinne von akademisch, aber im Sinne von intensiv und mit verschiedenen Perspektiven und sowas alles, das halte ich halt für zwingend notwendig und das wird aber nicht gemacht, wenn von irgendeiner Ursprungserzählung, mhm, erzählt wird, dann ist das halt einfach eine Erzählung, die einfach aus einer bestimmten Perspektive meistens erzählt wird und das finde ich, das hat so was verklärend Romantisches und ist halt ganz und ja, und lässt eben ganz viel außer Acht so. Und ich, ja, also für mich hat dieses Wort Ursprung ganz viel mit so soll ich den Faden verloren? Naja, mit so einem, ich weiß, wie es damals gewesen ist, aber eigentlich, wenn man sich nicht wirklich ernsthaft und lange und intensiv und mit verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen Aspekten mit einem Thema beschäftigt hat, ich glaube ja schon, dass man sowas wie historisch, man kann ja schon historisch arbeiten, aber halt nicht, ich glaube, dann fällt halt dieses Ursprungsding auch sofort auseinander, mhm, glaube ich. Wenn man wirklich ernsthaft historisch arbeitet, dann funktioniert Ursprung ebenso nicht, weil es, mhm, also, wenn ich mir dann überlege, okay, ne, der Brausebeutel, also es gibt halt irgendwie immer wieder irgendwelche Situationen, in denen irgendwelche Sachen irgendwie passieren und dann werden die halt, können wir uns vielleicht in 3 Wochen noch irgendwie daran erinnern, dass irgendwie das Wort Brausebeutel das erste Mal irgendwie während dieser Podcast-Folge-Aufnahme aufgenommen wurde, aber da hängt ja schon ganz viel an. Wie wird irgendwie in diesem Raum gesprochen über bestimmte Arten von Dingen, zum Beispiel hängt damit dran, das fällt dann schon alles weg irgendwie bei dieser Erzählung. Und spätestens, wenn
wir dann irgendwie alle Staub sind und irgendwie in 300 Jahren jemand das Wort Brausebeutel benutzt, ist halt überhaupt nicht mehr irgendwie. Ist da ja so viel dazwischen passiert, dass wir dass das mit der Situation, die jetzt gerade passiert ist, ja irgendwie wahrscheinlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. So.
Niemand wird sich an meine Genialität erinnern.
Stell dir mal vor, in 300
Jahren. Das habe ich nicht gesagt.
Doch,
nein,
das hat es aber zum Inhalt.
Nein, hat es nicht, nein, überhaupt nicht. Wahrscheinlich wirst du einfach viel mehr Genialität zugesprochen bekommen. Oder du wirst reduziert auf eine bestimmte Art von Genialität, die dann ganz, ganz anders ist als die, die du eigentlich jetzt gerade in diese Welt trägst.
Ach so. Darüber mache ich mir lieber keine Gedanken. Ja. Ich hatte so das Gefühl, dass du so mehrere Sachen, dass da mehrere Sachen irgendwie hineingeplumpst sind von dir, Marlene, die sich vielleicht auch nur nochmal zu entwirren.
Das Gefühl hatte ich auch, um dir dieses Ursprungszähnchen zu ziehen.
Ich bin lieber noch ein Stück Schoko.
Du hast mir ein Ursprungszähnchen gezogen. Naja. Und zwar finde ich, also was eben, da bin ich mir noch nicht sicher, wie nah das an Ursprungserzählungen irgendwie dran ist oder einfach generell an sowas wie Geschichte und Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung und Geschichtserzählung und Geschichtsdarstellung und Wiederholung und sowas. Das muss ja nicht unbedingt eine Ursprungserzählung sein, aber es ist in Geschichte eben meistens drin und es wird auch von HistorikerInnen irgendwie sehr stark betrieben, dass das alles irgendwie an einem relativ überschaubaren Faden irgendwie so entlang verfolgbar sei.
Ja, vor allem am Faden, ne?
Und was so dieses Schwammige angeht, finde ich auch, also so, da habe ich halt so Weichzeichnen auch noch als Assoziation, dass eben Geschichte so komisch eben schwammig weich gezeichnet wird durch Erzählungen, dass sie so genügend Inhalt andeuten, aber wenig vielschichtige Informationen rausziehbar sind oder dass sie so komplett Politik und positionsentleert ist.
Mhm.
Oder eben dann so romantisiert, also dann so immer einen positiven Bezug. Also dass irgendwas.
Na, es ist ja auch irgendwie Politik entleert. Wobei das ist ja nicht Politik entleert, sondern das ist ja einfach nur eine Politik oder so eine.
Ja.
Ausschließende Politik. Aber ich finde zum Beispiel, also erstens finde ich aus so einem queeren Blickwinkel genau diese Stringenz oder roter Faden oder so wichtig, weil es dann wahrscheinlich bei so einem queeren gegen den Ursprung arbeiten darum geht, so diesen Faden zu zerteilen und halt zu gucken, was für andere Fäden es gibt oder was da halt aus anderen Bereichen irgendwo reinkommt und eben diese, halt diese, da ist sie, die Kontinuität, eben nicht anzunehmen, also nicht sozusagen das für wahrzunehmen, dass da ein Ereignis irgendwie auf das nächste folgt oder auf das andere folgt, sondern zuzulassen, dass es, werde ich gleich angegriffen?
Nein.
Zuzulassen.
Der Kater hat sich nur bewegt.
Ach so. Dass da ziemlich viel mit reinspielt und dass diese Entwicklung halt nicht nur ein Ergebnis folgt auf das nächste ist, sondern da passiert intern auch ganz viel. Da werden irgendwie Sachen reingesetzt und da werden Sachen rausgekickt und da werden Sachen übersehen und da werden irgendwie Sachen forciert und da werden Sachen umgeschrieben und so weiter. Ne? Und das Romantisierende finde ich spannend auf jeden Fall, weil es weil ich das, was Steff meinte, auch so diese Entpolitisierung, das finde ich bei so, gerade im Zusammenhang mit, wir schließen ganz viel aus, um so eine stringente Ursprungserzählung überhaupt erschaffen zu können, ist es ja sehr wichtig, sich dann wiederum so romantisierend und politisch hinzustellen, um genau diese Ausschlüsse wiederum unsichtbar zu machen oder...
Oder andersrum, dass es nur dann wirklich gut wiederholt werden kann von einer breiten Masse an Menschen, wenn es eben möglichst leer ist, diese Hülle, ja, die man irgendwie möglichst leicht wiederholen kann, ohne in Gefahr zu geraten, dass da irgendwie ein Bruch sichtbar wird oder sowas. Das ist irgendwie das dafür, dass eben so dass das eben so dann das Produktive daran ist, dass es eben so dieses Romantisierende,
ja,
hat. Ohne Frage, dass da bloß kein, dass da eben keine Fragezeichen drin vorkommen.
Ja. Hier, der letzte Fluter, ne? Auch so eine Ursprungsgeschichte. Also der letzte Fluter.
Was ist der Fluter? Musst du kurz erzählen?
Ach, das ist eine Jugendzeitschrift von der Bundeszentrale für politische Bildung, die wir abonniert haben. Die kostet nichts, weil sie irgendwie immer mal wieder ganz nett ist. Also da sind immer mal wieder echt tolle Texte drin und aus spannenden Perspektiven. Ab und an hauen sie auch mal daneben, aber so im Großen und Ganzen war ich bis jetzt echt immer erfreut. Es ist so ein nettes Leseerlebnis.
Es ist so für Jugendliche geschrieben.
Ja.
Relativ simpel, relativ komplexe Zusammenhänge werden aus verschiedenen Perspektiven relativ simpel. Oder ja,
simpel
ist naja, das nicht simpel, aber niederschwellig und eher auf eben für Jugendliche geschrieben, beleuchtet.
Genau, ich glaube, das Nette daran ist auch, dass das halt so viele Anknüpfungspunkte bietet, wo man so andocken kann oder wo ich dann so andocken kann mit dem eigenen Leben oder so. Mhm. Genau, und da ist das aktuelle Thema Nazis und das, finde ich, ist auch so eine klassische deutsche Ursprungsgeschichte. Also so dieses, es gab irgendwie Hitler und daher kommt der Rechtsextremismus. Also das ist so eine Ursprungsgeschichte, die ist so krass in der deutschen Gesellschaft verankert, dass da einfach so viel rausfällt, die aber halt auch so leicht zu wiederholen ist, weil es halt auch überall gelehrt wird, weil es eine krasse, interessante Geschichte ist, die man auch so aufnehmen kann und die man sich gut merken kann und so und die es dann in dieser Komplexität dann trotzdem noch genügend simpel, um diese ganzen anderen Sachen nicht mitdenken zu müssen und so. Und so kann man das hervorragend irgendwie immer wieder auf so ein, das kommt da und daher und wir sind nicht schuld und also da hängt dann ja irgendwie total viel dran an dieser Ursprungsgeschichte. Also auch da wäre dann ein verkomplizierender Ansatz zu gucken, nee, was gibt's sonst noch? Was spielt da mit rein und wie hat hier dieser Punkt noch damit zu tun und was dir an deiner eigenen Nase hat.
Ja. Also es ist, um nochmal im Umgang mit Geschichte zu bleiben, ich finde es ja schon auch immer mal wichtig und gut, sich eben bewusst zu machen, in welchen Zusammenhängen das ich stehe oder das steht, was ich mache oder wo ich mich befinde, im Zusammenhang mit Geschichte. Also was ist sozusagen dem vorangegangen? Woran knüpfe ich an, indem ich mich an einem bestimmten Ort aufhalte, bestimmte Sachen mache, vor mich hin bin?
Meinst du so Selbstpositionalität, oder?
Genau, also so das, wie und wo ich im Leben stehe oder in der Gesellschaft auch stehe. Da geht es ja schon auch um ein geschichtliches Drumherum, das ich versuche, mir nach und nach zu erschließen. Um mich dann irgendwie versucht, bewusster in einem Raum zu bewegen. Und das ist ja erstmal auf jeden Fall eine Suche nach der Geschichte. Ich könnte auch sagen, Geschichte, das ist das meiste, ist irgendwelche Ursprungskram, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Ich bin jetzt hier, zack, der Raum ist jetzt ab diesem Moment da oder ich bin ab jetzt, in diesem Moment bin ich nur das. Deswegen brauche ich mir keine Gedanken darüber machen, ob da andere Leute schon Ähnliches irgendwie zugesagt haben oder sich verortet haben oder sowas. Sondern, also ich könnte ja so total gegenwärtig oder nur zukunftsgewandt agieren. Und das fände ich ja wiederum auch, das fände ich ja schlecht, um das mal so ganz platt zu sagen. weil es eben dann ganz viel von dem, was ich als Eigenverantwortung betrachte, eben ausblendet. Siehst du?
Oh
siehst
Gott, du?
Juck hat Krach gemacht.
Du bist der lauteste von allen.
Vielleicht könnten wir so auch die Folge einfach nennen. Joke ist der
lauteste. Das ist hübsch, das gefällt mir.
So, Joke war schon immer der lauteste.
Sehr schön. Sehr schön.
Ja.
Gut. Ja. Genau. Also ich hatte nur gerade eben so ein bisschen versucht, mir zu überlegen, was sind denn so Momente, in denen ich ganz bewusst nach Geschichte suche und mir erstmal auch jede Erzählung irgendwie nehme, die mir dann erstmal entgegenkommt. Und dass er dann schon auch in meine Wahrnehmung mit einwebe, sozusagen. Und das kann dann auch mal bedeuten, dass ich vielleicht erst nur wenige oder nur eine Ursprungserzählung habe. Und der Kniff dabei ist dann eher dran zu denken, dass das vielleicht nicht das Einzige ist oder das Letzte, was es vielleicht dazu zu sagen gäbe.
Also ich glaube ja, du kannst das gar nicht. Du kannst gar nicht dich geschichtslos im Hier und Jetzt und nur zukunftsgewandt bewegen, weil wir leben ja alle mit so einem Konzept von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und uns ist ja allen, unser Weltbild funktioniert ja total danach, dass Dinge irgendwo herkommen, dass Dinge vor, also so ein Konzept von, es gibt, also wir leben ja alle mit so einem. Es ist unglaublich. Sobald ich anfange zu sprechen, machen die beiden Quatsch. Um des Essens. Um das Essen rum.
Ich habe keinen Quatsch gemacht.
Doch. Joka hat Quatsch gemacht.
Ja.
Jetzt habe ich schon wieder meinen Faden verloren. Ach so, dass wir in. Wir leben ja alle mit so einem Konzept von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und also unser aller Welt, also unser aller nicht, also so, also wir hinterfragen das ja noch nicht mal, dass es so eine Idee von Zeit und von Abläufen und von Dinge folgen aufeinander und Dinge bedingen einander zeitlich irgendwie. Das, ne, ohne dieses Konzept würde das, also das ist ja, würde das ja alles gar nicht, würde das ja gar nicht. Würden ja ganz viele Sachen so gar nicht funktionieren, irgendwie, egal. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass, wenn Leute sagen, sie sind ja so ganz losgelöst von irgendeinem historischen oder von irgendeinem Vergangenheitsding, irgendwie, dann ignorieren sie es ja nur.
Es wäre ja nett, wenn die Leute das sagen würden, aber sie verhalten sich einfach so. Sie glauben, dass viele Menschen das einfach machen. Sie kümmern sich nicht darum, an was sie, in welche Zusammenhänge sie eingewoben sind.
Ja. Soweit ich Steff verstanden habe, geht es nicht darum, dass Leute sozusagen vergangenheitslos leben?
Nee, das nicht. Sie sehen natürlich ihre eigene Vergangenheit. Da bin ich groß geworden, da bin ich aufgewachsen, aus dem Körper bin ich erwachsen und solche Sachen. Das schon, aber so ein bisschen so eine was in Richtung eigene Position und gesellschaftliche Verantwortung oder sowas angeht. Das ist teilweise auch einfach schon abgehobener Scheiß, mit dem man sich erstmal auch vielleicht irgendwie professioneller oder länger beschäftigt haben muss oder damit beschäftigen musste, um irgendwie ein Gefühl dafür zu haben von irgendwie. Alles, was ich sage, alles, was ich mache, hat eine Geschichte und das ist mit alles sehr doll mit Bedeutung aufgeladen und auch sehr machtvollen Bedeutungen teilweise. Und es passiert etwas, wenn ich das wiederhole und ich bin dadurch dann Teil davon. Das ist ja schon was sehr Abstraktes. Das heißt, das hat man eigentlich nicht unbedingt in einer alltäglichen Wahrnehmung drin. Habe ich auch nicht, muss ich auch ab und zu mal eher noch mal ein Stückchen von weggehen, um mich da drin irgendwie einzuordnen.
Na, es gibt ja auch genügend Erzählungen, die einem das Gegenteil erzählen. Also, was weiß ich, ob, keine Ahnung, nehmen jetzt irgendwie Kunst. Da wird total häufig dir sowas erzählt von, das entstand aus meinem Innern, das habe ich abgeschottet von der Umwelt, habe ich das produziert.
Echt? So was sagen Leute?
Das ist so ein dickes Thema in der Kunst. Das ist ja lächerlich.
Da sind wir jetzt schon mehr so bei Philosophie und Subjekten angekommen. Nicht,
das sagen die bestimmt jetzt nicht mehr. Oder Leute, die das studieren oder so. Oder Leute, die eine gute Anleitung kriegen. Oder die nachdenken darüber, was sie da machen. Kriegen das bestimmt nicht mehr so gesagt. Aber auf jeden Fall, wenn man sich so Interviews, keine Ahnung, anguckt mit Leuten, die irgendwas gebastelt haben, dann kommt da total häufig.
Ja?
Das kam so aus mir.
Also so weiße. Ich würde noch einen Übergang nachträglich schlagen jetzt zu dem. Und zwar, was so weiße westliche Geschichten angeht, Geschichtsschreibung, wie was entstanden ist, welche Epochen es gibt, die Welt einfach mal so ein paar Epochen aufzuteilen und sowas.
Alles weiß.
Ab wann der Mensch eigentlich ein Mensch ist und was für Fähigkeiten dann daran geknüpft sind und sowas, das sind ja auch sehr dolle Ursprungsideen. Ist halt eine ganz starke Erzählung ist eben das autonome Subjekt. Der selbstständig denkend und agierende Mensch, der eben alles, was er kann und weiß, auch, also dass so irgendwie so, dass da so ganz viel aus dem Menschen heraus produziert wird. So, dass so teilweise vielleicht auch ein innerer Kern, das ist ein innerer Kern, das ist gedoppelt. Wie heißt das nochmal?
Wir haben das nachgeguckt. Die Schnuffis.
Innerer Kern, super. Also so das, was
in Erdbeeren haben ihre Kerne außen.
Erdbeeren sind so queer. Die haben viele Kerne und die sind außen.
Erdbeeren.
Wow. Erdbeeren. Warum haben wir jetzt keine Erdbeeren? Es ist noch keine Saison.
Nein. Aber das ist doch mal schön, oder?
Erdbeeren. Du kannst mal kurz Erdbeeren aufschreiben.
Ja, klar, ich schreibe Erdbeeren auf. Am besten auch ein Einkaufszettel. Erdbeeren? Keine Erdbeeren.
Danke. Genau, dass irgendwie so, dass der Ursprung, dass der Mensch sein eigener Ursprung ist. Und zwar sei es philosophische Fragen von ich denke, also bin ich, also so sich selbst aus sich selbst heraus erschaffen und auch Dinge aus sich selbst heraus erschaffen, Welt aus sich heraus zu erschaffen. Das ist alles so, dass sich selbst so alles mit dem eigenen Geist zu erfassen, das bedeutet so das autonome Subjekt. Das ist so losgelöst von den anderen auch erstmal und sprudelt auf wundersame Weise ganz viel aus sich heraus. Und das ist eben, finde ich, schon eine sehr, also so, dass so dieses Subjekt eben so einen Ursprung darstellt. Das ist eine sehr massive Erzählung. Da wird wiederum als Ursprung Kant auch immer angeklagt, das mache ich selbst auch immer wieder. Kant hat es verbrockt.
Verbrockt?
Verbrockt, die Aufklärung. Die Aufklärung ist schuld. Das ist auch immer das sozusagen eine kritische Ursprungserzählung, die ich auch immer gerne.
Steffi immer so. Wenn sie dann mal wieder ihre kritische Ursprungserzählung.
Hast du das noch nie mehr?
Nee.
Das mache ich auch nicht überall. Was geht das?
Geht das?
Ja. Aber dass so, dass eben, ja, dass so die Aufklärung, der eben aus dieses, der mündige Mensch aus seiner unwissenden Abhängigkeit.
Der mündige Mann Tag, doch bestimmt.
Ja, das kommt noch. Natürlich ist das autonome Subjekt dieser Tage ein Mann. Also so, dass dieser. Das hängt ja wiederum am Menschen zusammen, dass wenn von Menschen gesprochen wird, wurde und wird, dann einfach dann doch eher so ein weißer Mann dahinter steckt.
Blub.
Du spielst an, wie ich mich.
Genau, Ursprung. Und das, Und das passt einfach. Also das das ballt sich ganz doll, glaube ich, bei KünstlerInnen auch. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das sonderlich von schon eine ältere Sache ist, die durch ist. Ich glaube, dass diese so Virtuosität und sowas, dass das immer was sehr doll verknüpft ist aus dem Inneren heraus. Das Genie, das Virtuose, dass das, wo soll das denn sonst herkommen? Und das ist dann eben erstmal das kommt nur aus einem Menschen heraus. Und ich bin nicht persönlich in kunstwissenschaftlichen Bereichen unterwegs oder auch nicht in der KünstlerInnen-Ausbildung oder so. Aber ich finde meistens, ich finde von dem, wie was es so für Erzählungen gibt und wie Menschen auftreten, die sich als KünstlerInnen irgendwie verorten, sehe ich da noch nicht die große Standardwende drin, ehrlich gesagt.
Okay.
Also so, die sehen vielleicht die Gesellschaft kritisch, aber sich selbst dann eher nicht oder so. Das ist so ein Standardding.
Falls jemand da draußen uns weiterhelfen kann, wäre ich sehr glücklich über einen Kommentar.
Und wofür?
Zu diesem Kunst. Was lernt man in der Kunst oder auch natürlich in verschiedenen Kunstausbildungen?
Also ich hatte ja mal zu dem Thema gearbeitet, KünstlerInnen, und da ging es eben ganz doll auch um dieses, wie werden Erzählungen fortgeschrieben von solchen, wie wird so die KünstlerInnen-Identität produziert. Und das ist schon relativ durchgängig. Genau, das war mein Brückenschlag, aber zu den...
Du hast den Kern gesagt, der ist auch wichtig.
Ja.
Ja.
Auch so bildlich. Der Kern, aus dem dann alles Weitere erwächst.
Oh. Erinnert ihr euch an den Eurovision Song Contest? Den Kern?
Apricot Stone. Ja.
Mm.
Ah! Ja. Schlimmer Euro.
Schöner Kern. Also der queere Umgang mit so einer Kernerzählung wäre dann eine Erdbeere.
Meine Kerne sind außen.
Ja, so eine Vervielfältigung von Kernen und die auch noch den äußeren Einflüssen aussetzen.
Die sind auch so schön in die äußere Oberfläche ihnen noch
eingeprägt.
Genau, eingeprägt. Sie durchdringen sie zwar nicht, aber sie sind... Sie formen und so.
Sie formen die Oberfläche auch. Und, ja.
Krass.
Die Kerne sind in den Körper der Erdbeere eingeschrieben.
Wow.
Wenn wir jetzt schreiben würden.
Das kam so aus mir. Gerade.
Wir haben gerade voll die Entdeckung gemacht. Fuck, Brausebeutel, hey. Eine Folge voller Ursprünge.
Toll.
Ja, gibt es noch mehr von diesen Macadamia? Oder war das nur ein so ein Macadamia?
Ich glaube, da gab es
so eine Macadamia-Tafel.
Das war krass, ne?
Ja, würdest du noch einmal
darüber klagen? Ich mal ins Beutelchen.
Ich glaube, da ist nichts mehr.
Nee, Leute, tut mir leid.
Nicht so laut knistern.
Doch, da ist ja noch was drin.
Nee, da ist nichts mehr drin.
Du genügst uns einfach schamlos an.
Ja.
Es geht ja auch um Essen. Ist er kaputt? Was ist kaputt da drin?
Mhm.
Also das sind so Macadamia-Nüsse. Mit Erdbeerschokoladengeschmack.
Echt?
Mhm.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Also umhüllt sind sie mit so einer Vollmilchschokolade, die so ein bisschen so einen Joghurtengeschmack hat.
Und dann wir stellen uns das mal vor, weil wir so viel über Erdbeeren
reden. Ich hatte schon eine Joghurtenassoziation dann mit Omi. Ja.
Genau, ich würde aber auch sagen, so dieses ursprüngliche, also so wie ich das kennengelernt habe und zu kritisieren kennengelernt habe, ist dann auch eine sehr weiße, westliche Erzählung.
Was dieses autonome, aus sich selbst heraus entstehende Subjekt angeht.
Ja.
Ja. Vielleicht auch der Vollständigkeit halber. Wie schon die Erdbeere angedeutet hat, eben gibt es auch viele Theorien und Konzepte, die eben das Ganze versuchen, entweder zu erweitern oder dem Ganzen nochmal andere Bilder zu geben, bei denen Subjekte, Menschen und Individuen eben aus vielen verschiedenen Sachen heraus sich irgendwie entwickeln und geprägt werden und Denkmuster haben, also auf eine ganz bestimmte Art und Weise denken und auf eine ganz bestimmte Art und Weise Welt wahrnehmen und Welt verstehen und Welt produzieren oder sowas, dass es eben schon viele Bedeutungsmuster sozusagen als Vorlagen gibt und dann auch wieder nur so eine begrenzte Auswahl einem erstmal gegeben wird, wie ich dann so Welt wahrzunehmen habe oder so. Und dass das wiederum, diese Deutungsmuster sind dann eben auch wieder sehr doll geprägt durch zum Beispiel solchen Mechanismen wie Rassismus, Sexismus.
Puh, ne? Das war jetzt ein...
Lass mal wieder irgendwas.
Krasser Einstieg.
Irgendwas.
Einstieg ist
Gechillteres nehmen.
Was Gechillteres?
Was war zuerst? Die Henne oder das Ei?
Also als ich damals in meiner Höhle saß und Elefanten jagte. Mammuts heißen die, sorry. Nicht Elefanten.
Können wir mal langsam in Richtung Naturwissenschaft.
Sind wir jetzt alle nicht so fit drin, ne?
Also ich habe da zumindest mal ein bisschen zugemacht, aber nicht so viel.
Und Steff hatte immer einen Bio-Leistungskurs.
Eben. Das reicht doch.
Reicht. Also eigentlich bin ich die Einzige, die jetzt nicht so fit ist in der Dose.
Steff und ich sind Sternchen.
Aber du bist ja genauso, also... Um mal so den ExpertInnen-Begriff mal zu nehmen, kennst du ja genauso viele Erzählungen, die sich irgendwie auf Natur beziehen.
Mhm.
Und was daran geknüpft wird, also so, und das macht, das wahrzunehmen und irgendwie solche Geschichten irgendwie zu bemerken, das schafft ja auch durch schon einen ExpertInnen-Status. Dafür muss man ja nicht irgendwie Fachwissen haben. Erstmal, um sowas irgendwie mitzuschneiden.
Ja. Na, Ursprungserzählungen, wenn sie verknüpft werden mit so einem naturwissenschaftlichen, mit so naturwissenschaftlichen Denkmustern oder so Ideen, die dann so aus der Naturwissenschaft kommen, haben ja dann noch mal viel mehr eben dieses Unumstößliche, ne? Also das ist dann das, wo daran Leute sich dann so total festkrallen. Aber der Urknall. Und die Ursuppe. Und die Evolution. Und so. Und das ist...
Es hat sich dieses eine Gen verändert.
Genau.
Und deswegen...
Konnte der Affe plötzlich sprechen.
fiel der dritte Arm ab.
Wir kennen sie alle, die klassische Ursprungsgeschichte.
Naja, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass halt, ja, aber ich glaube ja eh, dass irgendwie dass Ursprungsgeschichten dafür da sind, dass Leute sich daran festkrallen, um halt irgendwas herzuleiten, um bloß, also auch um sowas irgendwie, das nicht nur bei Naturwissenschaften, so insgesamt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube ja, das ist echt sowas, irgendwie Ursprungserzählungen sind dafür da, um sich, um so eine, ja, um was herzuleiten und sich daran festzukrallen, dass man es daran festnageln kann, an diesem einen Ding oder an diesem einen Konstrukt oder an dieser einen Begebenheit oder was auch immer. Ja. Und wenn das wegfällt, dann wird es alles so unsicher. Und dann muss man irgendwie, genau, und das ist ja, muss man sich anstrengen. Und dann fällt halt ganz viel ein Weltbild auch auseinander. Da muss man ja plötzlich ganz viel hinterfragen, das ist meistens so anstrengend.
Ja.
Ja, es ist wahrscheinlich auch manchmal so anstrengend irgendwie. Lass mich auch gerne hinweisen auf eigene Ursprungserzählungen, die ich gerne. Also ich mache das, genau, ich mache das zum Beispiel tatsächlich sehr gerne. Ich bin ja ganz großartig im Psychologisieren, ne? Bin ich ja total groß drin, irgendwelche Leute zu psychologisieren und da so, so psychologische Mechanismen irgendwie mir zu überlegen oder die mit Leuten zu diskutieren, entweder bei denen oder mit über andere oder was auch immer, also irgendwie so psychologische Mechanismen irgendwie zu. Und da kann man ja auch ganz super irgendwie so Ursprungserzählungen machen irgendwie. Ja. Das, ich glaube da auch da ja auch eher an so ein verschiedene Dinge in Kombination miteinander lösen dann oder führen dann zu bestimmten anderen Dingen. Also ich glaube schon an so eine Folge, dass Dinge aufeinander aufbauen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt daran, dass es ein Erlebnis gibt oder sowas, sondern dass es halt immer irgendwie so eine Mischung ist. Aber ich glaube, dass es halt schon auch so eine Grundidee geben muss von, es gibt Ereignisse und die führen zu anderen Ereignissen, auch wenn sie dann wieder sich miteinander verknüpfen und dann erst zu anderen Ereignissen führen, muss es ja erstmal so eine Ursprungsidee geben von, es gibt überhaupt irgendein kausale Zusammenhang, ne? So diese Idee von kausalen Zusammenhängen, die dann irgendwie sich auswirken so und ich glaube, ich mache das auf so einer psychologischen Ebene eigentlich echt ganz schön doll, dass ich irgendwie so na, wirklich jetzt nicht so nach dem einen Ursprung suche, aber irgendwie nach so initialen Ereignissen oder Ereignissen gar nicht unbedingt, Zusammenhängen vielleicht eher, initiale Zusammenhänge oder so. Die müssen, das ist auch historisch eigentlich dann.
Ja. Ja, eben erstmal eine Erwertung von Ereignissen. So rauspicken. Welche auch dürfen Auswirkungen haben, genau. Welche dürfen massiv Auswirkungen haben, welche dürfen eigentlich keine großen Auswirkungen irgendwie, ja, auf die Psyche, ja, oder so haben.
Ja, das hatten wir auch schon mal bei der Psychologie-Folge, ne? Dass, ja, ich irgendwie so. Also,
Freud ist ja wohl auch mal ganz großartig.
Ja.
Sind wir jetzt Freud-Fans?
Mhm. Du musst jetzt mitziehen, hey. Oh komm, Freud-Fans. Mach mal mit, ey. Unserem Club.
Unserem Freud-Club. Ich meinte großartig jetzt eher im negativen Sinne.
Ach so.
Ich bin kein Freud-Fan.
Ich kenne mich mit Freud zu wenig aus, um Freud-Fan,
ja,
zu sein.
Ja, ich weiß, dass es manche Sachen gibt, die wohl irgendwie, die jetzt nicht so schlimm sind, aber was so irgendwie auch diesen Grundansatz angeht von menschlicher Psyche und Entwicklung, irgendwie so ganz doll auf ganz konkrete Ereignisse runterzubrechen und auf Phasen und also so, das sind schon ganz schön massive Erzählungen.
Das war jetzt irgendwie alles,
ich hatte dich unterbrochen.
Nicht so Wissenschaft. Also wir waren ja auch eigentlich bei Naturwissenschaften. Ich war jetzt schon wieder abgeschwiffen davon und hatte nur so dieses. Ich glaube, dass Ursprungserzählungen oder Ursprünge so Anker sind. So Erklärungsanker.
Mhm.
Wo man sich so drauf ausruhen kann, weil das irgendwie so. Das war dann ja so und dann kann man das ja sozusagen als. Als etwas, was ja, wofür man vielleicht auch, vielleicht ist es auch so dieses Ding, dass man dafür dann nicht mehr so verantwortlich ist, was da passiert ist. Weil es halt schon dann meistens so lange her ist, dass es nur noch so ein Blick darauf ist und man selber eigentlich auch dann ja gar nichts mehr tun kann. Das ist ja alles schon passiert und man kann sozusagen es nur noch quasi so berichten und kann damit irgendwie umgehen und dadurch hat man so quasi selber die Verantwortung nicht mehr darauf und man kann sich nur daran festhalten, ganz gefahrlos irgendwie an dieser Erzählung, so was auch immer es für eine ist.
Ja, es hat was mit Kontrolle zu tun, ne? Also so, wenn ich weiß, was passiert ist, dann habe ich eine Kontrolle. Und ich glaube, dieses ganze Forschungsding hat ganz viel mit so Weltkontrollieren zu tun. Mhm. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass Leute einfach auch mit so einem Nichtwissen einfach leben. Also dann wissen wir halt nicht, wie der Mensch entstanden ist. Punkt. Aber das funktioniert offensichtlich nicht, also muss man forschen. Und ich glaube schon, dass es so dieses Nichtwissen ist halt so krass, so ein Entgleiten von Kontrolle oder so ein Entgleiten von die Welt gehört mir, weil ich weiß, was passiert ist. Das ist irgendwie nicht in, das könnten die Wissenschaften nicht, musste kurz der Nachbarin winken. Ich glaube, das könnten die Wissenschaften halt so nicht aussagen, sonst wären es halt keine Wissenschaften mehr oder so, keine Ahnung.
Ja. Ich musste mich auch gerade noch daran erinnern, dass ich so, vielleicht war es so 2004, Joke.
Oh Gott.
Da saßen wir mal wieder nach einem Seminar zusammen beim Kaffee. Und ich weiß noch, dass ich ganz schrecklich so darüber philosophiert habe, was denn jetzt eigentlich alles so geschlechts- und vor allem sexualitätsfestlegend sein kann. Oder ist. Also es war schon eher so ein, es war irgendwie klar, okay, es gibt verschiedenste Erklärungsmuster und es ist auch nicht klar, eigentlich nicht wirklich klar, was es denn nun ist. Also mit irgendwelchen, sind es jetzt die Gene, sind es irgendwelche Hormone im Mutterleib, sind es irgendwelche sozial-psychologischen Sachen.
War das da in dem Café?
Wir waren immer in irgendeinem Café.
In diesem Café Neumann?
Nein. Könnte sein, aber... Nein, brauchst dich nicht versuchen zu erinnern. Nein. Es reicht als Inhalt komplett aus. Brauchst dich nicht erinnern.
Ich bin auch mehr so ein ursprungsloser Mensch. Kann mich eh nicht erinnern über 3 Jahre hinaus. Damit hat sich das mit den Ursprüngen schon erledigt.
Das heißt, du kennst uns beide auch eigentlich schon immer.
Ja. Oder halt
oder, einfach oder seit, noch nie.
Oder noch eben. Nie, genau.
Diese zwei Menschen, die zufällig in meiner Nähe sind, sagen ja eigentlich ganz anständige Sachen.
Ich mach denen mal einen Tee.
Genau so, ja. Und dann hast du darüber philosophiert und ich habe
wahrscheinlich ja, ich weiß,
Staunen im Mund daneben gesehen.
Wahrscheinlich hast du dir gedacht, scheiße, was labert Steff da?
Scheiße, ey. Was labert
Steff? Also so dieses Gefühl von irgendwie solche Erklärungsmuster anzunehmen und sich daran zu orientieren. Und ich bin daraus nicht schlau geworden und kam zu keinem Punkt, weil es war alles irgendwie unbefriedigend. Das war vielleicht auch für mich dann ein ganz guter Ausgangspunkt, um weiterzugehen. Aber trotzdem waren das sehr dolle Erzählungen, an denen ich mich erstmal irgendwie abarbeiten musste oder an denen ich mich orientiert habe. Irgendwie... woher das denn jetzt kommt und wie das geprägt ist und so.
Ja. Also da, was so Verhalten und whatever angeht, fand ich es echt für mich persönlich mal aufschlussreich, mir einfach so eine Geschichte von Verhaltensgrundlagen irgendwie anzugucken. So das vor... Ich kann keine Daten und ich kann keine Jahreszahlen und kann auch keine Konzepte wiederholen. Aber dass so halt von Zeit zu Zeit so das Wissen um wo kommt was her sich einfach verschoben hat. Mhm. Weil die Leute dann auch in der Lage waren, tiefer in den Körper einzudringen oder sowas. Also von es ist alles auf der Oberfläche hin zu steckt im Blut oder im Gehirn oder dann in den Genen oder genau in Hormonen oder doch alles nur soziale Einflüsse. Und dass sich das einfach so halt auch mit dem wachsenden Forschungsstand dann ja auch verschiebt, dann auf die, jetzt inzwischen auf die Gene irgendwie. das sagt ja eigentlich schon total viel darüber aus, was, wie so Ursprungserzählungen überhaupt funktionieren oder wie sie halt auch eben überhaupt nicht funktionieren. Wenn ich dann was Neues entdecke und dann eine gesamte Forschung dahin schreiben kann, dass nun auf dem Gen Alkoholismus liegt. Ja.
Ich glaube, ich war auch ziemlich schnell geheilt von diesem, ich brauchte jetzt dringend irgendwelche Orientierungs- oder so Wahrheiten. Mhm. Als dann auch, als so diese Bücher auch rauskommen, warum.
Ah, ja.
Wie ist das noch, warum Männer nicht reden und Frauen schlecht einparken? Oder
warum
Männer nicht.
Warum Männer nicht zuhören und
nicht
Frauen
zuhören, ach ja.
Schlecht einparken können.
Genau. Da war ich dann ganz schnell kuriert wieder davon und dachte mir, das ist alles scheiße. Lass es einfach sein. Hilft nichts.
Ja.
Also halt mit so kruden Mischungen aus Hirn und Höhlenmenschen und
Höhlenmenschen.
Gene, Knochenbau, Hormone.
Ja.
Und also so, und zu sehen, für was das benutzt wird, irgendwie solche Forschungsteile, plus auch noch einem wachsenden Wissen über Wissenschaftskritik, war das dann einfach auch durch. Und dann habe ich aufgehört, da noch nach irgendwas zu suchen oder das Gefühl. Also es war, das Gefühl war auch weg. Also so dieses Bedürfnis, darüber mir jetzt irgendwelche Sicherheiten oder sowas zu holen.
Zu diesem Buch hatte ich echt einen meiner ersten ernstzunehmenden, schon wieder eine Ursprungsgeschichte, methodenwissenschaftlichen Streits mit einer damaligen Freundin von mir, die nämlich dieses Buch gelesen hat und es total gut fand und es hat so viel erklärt und so. Ich war total schockiert, dann. Gott.
Das kannst du doch nicht denken.
Hör auf sofort.
Guck doch, was sie dir da erzählen. Guck doch, was sie festschreiben wollen.
Noch jemand Tee?
Ja.
Ja. Darauf erstmal einen Tee. Nein, ich habe ja noch gar nicht aufgesprochen.
Hm.
Jetzt eine komische Mischung geworden. Scheiße.
Aber es eignet sich halt auch so gut, ne? Also so Gene und so eignen sich hervorragend als Ursprungsgeschichten. Weil man es ja auch nicht nachvollziehen kann. Es ist ja alles so abgefahren und abstrakt und wer versteht so ein kleines Gen auch?
Entschuldigung. Gene, ich verstehe dich.
Du bist so klein. Ich sehe dich noch nicht mal. Wie soll ich dich dann verstehen? Das ist auch ein tolles Konzept. Ich sehe dich nicht. Wie soll ich dich dann verstehen? Auch sehr.
Ne? Ja. Betroffen. Betroffenheit.
Betroffenheit?
Ja, ich bin jetzt für dich gleich mal mit betroffen.
Ach so.
So. Visualität.
Mhm.
Was ist
das? Machen wir dann mal ein anderes Mal. Mhm. Eine Kritik an Visualität. Sehr schön. Sollte ich auch aufschreiben?
Wunderbar.
Ah, neues Thema, toll.
Ich musste gerade an das Video von Fatboy Slim denken. ich glaube, der Song heißt Right Here, Right Now einfach, oder ist das,
dieses
oder, ist das, nee, dieses eine Video, wo Leute tanzen.
Oh.
Ich weiß, was du, vor dem Kino, ne?
Nein, in dieser...
Nein, in diesem Theater.
Nein, in dieser Einkaufshalle.
Achso, zur Einkaufshalle?
Oder Flughafen, es war ein
Flughafen. Egal. Ich weiß leider nicht, wie der Titel war, aber das...
Aber das Lied hat Right Here, Right Now.
Genau.
Ja, okay.
Das macht halt so eine... Das ist halt so ein paar Minuten Abriss von Evolutionsgeschichte.
Echt?
Weil der am Ende eben dieser Typ auf einer Bank sitzt und dann irgendwie wieder ins Weltall guckt. Und es geht halt vorher von irgendwie so Einzellern und wie das dann, wie sich dann so Leben und so alles entwickelt hat. Und das, würde ich sagen, ist einfach dann doch mal eine sehr klassische, weiß-westliche Erzählung. Wissenschaftliche.
Ja. Das Lied heißt Right Here, Right Now und ist von Fatboy Slim.
Yay.
Achso, du bist fundamental religiös und
christlich.
Christlich. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Religion. Es gibt bestimmt auch noch andere, die ganz andere Ursprungserzählungen haben.
Also die meisten Religionen kommen mit diesem wissenschaftlichen Evolutionsglubs ja nicht so gut klar.
Ich weiß nicht, ich weiß das nur eigentlich von den Christen, wie die Erde entstanden ist. Was ist das von Buddhismus oder so? Weiß ich das gar nicht.
Na, es geht mir jetzt nicht darum, also es gibt ja schon, was weiß ich, wenn man jetzt die Christen nimmt, gibt es ja schon eine große Gruppe. Es gibt ja schon eine große Gruppe, die dann doch irgendwie diese Evolutionsgeschichte dann halt irgendwie ins Weltbild einbauen mussten, weil die Wissenschaft es ja so gesagt hat. Aber dann gibt es ja auch noch die FundamentalistInnen, die das halt einfach komplett ablehnen.
Oder ne, in Amerika, also in den USA. In vielen anderen Ländern auf dieser Welt bestimmt auch. Aber darüber hatte ich zumindest so das mitbekommen, dass in manchen Bundesstaaten oder in einem Bundesstaat geht's schon los. Möchte ungern jetzt gerade pauschalisieren und weise darauf hin, dass das jetzt Halbwissen ist, was ich von mir gebe. Dass eben aus Schulbüchern, aus dem Biologie-Schulbüchern eben gewisse Evolutionswissenschaftserkenntnisse rausgenommen wurden, die sich mit christlich-religiösen Erzählungen gebissen haben.
Ich dachte nicht rausgenommen, sondern einfach als Theorie gekennzeichnet.
Als Theorie gekennzeichnet.
Ich glaube, es geht nicht darum, das rauszunehmen, sondern es ist halt quasi, dass gelehrt werden muss, dass es eben nur eine Theorie ist davon, wie die Welt entstanden ist und nicht als die Wahrheit.
Okay. Das ist ja mal wieder sehr interessant. Was so doppelte Lesbarkeit angeht. Es wäre eigentlich total gut, wenn mehr Dinge, die als Wahrheit gelten, als Theorie gekennzeichnet werden würden.
Dass nun ausgerechnet da passiert. Beziehungsweise, dass dem nun ausgerechnet dann so eine christliche Erzählung dagegen gestellt wird, ist ein bisschen tragisch. Ne? Dann gibt es ja noch das Spaghetti-Monster, das gehört ja mit in die. Das ist ja da auch entstanden in diesem Umfeld.
Was war es nochmal?
Das Flying Spaghetti Monster, das ist ja auch eine Reaktion auf diese Theorien, nebeneinander stehenden Theorien. Und ist halt auch eine Ursprungstheorie. Dass halt alles vom Flying Spaghetti Monster kommt.
Und es gibt halt so die Bewegung, dass das eben dann genauso gelehrt werden muss.
Okay.
Weil es ja auch diese Theorie gibt, dass es das Flying Spaghetti Monster gibt.
Und das ist.
Das ist eine
ein Aktionismus, also eine Politaktion oder
so. Das ist auf jeden Fall halt eine kritische Reaktion auf diese. Neben der Evolutionstheorie muss dann auch die christliche Erschaffungstheorie stehen. Daneben muss dann halt auch noch das Spaghetti-Monster stehen.
Da ist es. Zeige ein Bild vom fliegenden Spaghetti-Monster. So sieht das aus.
Es ist ein Spaghetti-Ball mit Hackbällchen drin. Ein Spaghetti-Klumpen mit Hackbällchen. Und es hat Augen.
Ja.
Entzückend.
Ja.
ist.
Ich würde jetzt die kritische Frage anschließen, ob die Hackbällchen mit Fleisch sind oder.
Es ist 2005 entstanden. Und zwar von einem. Man kann, die Ursprungsgeschichte des Flying Spaghetti Monster ist sehr klar nachzuvollziehen. Von Bobby Henderson, und es ist von 2005 von einem US-amerikanischen Physiker gegründete. Also es ist die Gottheit einer im Juni von 2005 vom US-amerikanischen Physiker Bobby Henderson gegründeten Religionsparodie.
Ja. Ja. Wir können es ja verlinken.
Ja.
Verlinken.
Stimmt, so Zurückführbarkeit auf einzelne Personen.
Meme fallen mir auch noch ein. Ist mir heute auch schon... Heute schon ganz am Anfang einmal eingefallen, so als so, bei Memen gibt es ja das Interesse, also muss ich jetzt kurz erklären, was ein Meme ist?
Ja, ja.
Ah, das ist ja so schwierig, ne? Also ein Meme ist so eine Art
immer schön heraus
Running Gag im Internet. Also es gibt meistens Wortbild oder nur ein Satz oder irgendetwas Kleines, was ähnlich wie bei Running Gags, und es gibt so den Sport im Internet, diesen Satz oder dieses Wort Bild, Paar oder was es eben auch immer ist, zu verfremden und anzupassen und mit möglichst vielen, möglichst witzigen anderen Phänomenen, Ideen, Texten, Bildern zu verknüpfen. Gerne mit aktuellem Bezug. Und das Interessante an Memen ist, es gibt ja so im Internet so Imageboards heißen die. Imageboards, und das sind wie so Foren, in denen anonym ganz, ganz viele, meistens sehr junge Menschen in ganz schneller Geschwindigkeit unzensiert Bilder reinladen. Und das ganz so, und sind aber irgendwie immer nur so die letzten so 10 oder 50 Bilder zu sehen auf dieser Seite. Und danach verschwindet das auch sofort irgendwie in den Tiefen von irgendeinem, da guckt dann kein Mensch mehr drauf. Und nur wenn es dann gepostet wird, ist es halt wieder oben. Und irgendjemand hat mal so schön gesagt, Imageboards sind so ein bisschen so, so die Waschmaschine des Internets, wo man irgendwie so, wo immer so alles so, wo man so vor dem Bullauge sitzt und dann irgendwie so wird da so drin so alles so, was es so im Internet an schlechten, schlimmen Dingen gibt irgendwie, oder überhaupt, was es überhaupt alles im Internet gibt irgendwie, wird da so drin rumgewaschen und ab und zu klatscht dann mal irgendwie so, bleibt dann so mal länger kleben an der Scheibe von innen, so ein Katzenbild oder ein Nazi-Bild oder ein Porno oder irgendwie, also irgendwas völlig irgendwie verschiedene Dinge, die eben so, ich finde das ein ganz schönes Bild, weil es passt ganz gut. Es wird eigentlich ist das so ein endloser Fluss, der irgendwie ganz viel produziert wird an Bildern und an Dingen, die irgendwie einfach da immer so reingeblasen werden und dann ab und zu bleibt eben was kleben, weil es halt einfach dann von so vielen Leuten immer wieder gepostet wird, weil es irgendwie genug Leute lustig finden, aus welchen Gründen auch immer. Und das Interessante ist, dass daraus dann wiederum auch in andere Teile des Internets dann so solche Sachen dann rausgespült werden und dann eben in andere, über andere soziale Interaktionsgeschichten im Internet dann so weiterverbreitet werden und dann gibt es eben und die Idee bei so Memen ist eben auch, dass also damit darüber dann auch mal wieder verfremdet werden und so, und das Interessante beim Memen ist halt, dass das ist so ein bisschen dem so innewohnt, dass es eigentlich niemand immer weiß, wo kommt es eigentlich ursprünglich her. Also das gehört da so ein bisschen, das wird auch irgendwie so mit dazu, das ist so ein bisschen wie der Mythos ja auch, das ist sozusagen immer so dieses, kein Mensch weiß, wer ist dann jetzt eigentlich als erstes irgendwie in die Welt geboren hat. Dieses Ding, was dazu, dessen Idee es ist, möglichst verfremdet zu werden. So, und möglichst immer wieder neu bestückt zu werden oder so. Und das finde ich ja echt ganz spannend, weil es halt irgendwie so ein, weil es ja auch sowas aufhebt von so einer Idee von, ja, wo kommt das denn eigentlich her? Weil es gibt immer wieder auch so diese Frage von, ja, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Also auch gerade, wenn man dann sich immer wieder mal so im Internet bewegt und dann irgendwie auch irgendwie so immer wieder so Sätze wiederholt oder so, dann fragt man sich halt so, ja, aber ich verstehe den Witz überhaupt nicht, wo kommt denn das her? Deswegen gibt es auch eine sehr bekannte Webseite, die heißt knowyourmeme.com, können wir auch mal verlinken, wo auch nicht erklärt wird, wer das denn jetzt bitte, also wo das wer eigentlich nicht mehr irgendwie, also das kann halt auch einfach, glaube ich, einfach wirklich nicht nachvollzogen werden, wer es denn jetzt her hat. Weil die meisten halt wirklich in diesen anonymen Imageboards entstehen. Aber zumindest, worauf dann eben popkulturell Bezug genommen wird in diesem Meme, das kann man dann schon da nachlesen. Und auch dann so ein paar Beispiele, wie die Verfremdung sind. Sehr hübsch und auch sehr lustig und kann auch wirklich ein ganz, ganz unterhaltsam sein, sich da mal mit zu beschäftigen. Und finde ich halt irgendwie, wie gesagt, hatte ich vorhin schon überlegt, irgendwie mit diesem Ursprungsgedanken ganz interessant, weil es eben dieses, zumindest dieses Wer war's, da so dem, also diesem Phänomen so inhärent ist, dass es das nicht beantworten möchte.
Was ja auch ganz spannend ist, das geht, also was du meintest, dass man sich dann halt auch immer mal wieder fragt, wo kommt's her? Das geht mir genauso, dass ich dann immer irgendwie immer mal wieder mich dabei auch erwische, zu denken, hey, wo kommt denn das jetzt her? Mhm. Und das ist ja lustig, weil man da ja dann auch über so Meme zum Beispiel auch ständig sich selbst dann konfrontieren muss damit, dass man selbst irgendwie so ein Ursprungsding am Laufen hat und das aber daran scheitert dann irgendwie. Das ist ja eigentlich ganz... Oder so ein Gefühl, man müsste jetzt wissen, woher es kommt oder man müsste tiefer da in das Wissen eintauchen können oder man hat noch nicht genug erfahren über dieses Ding oder so. Und dann aber scheitert damit. Ist ja auch cool.
Es gibt ja aber auch so Meme, da ist es zumindest so, dass man bestimmtes popkulturelles Wissen braucht, um die überhaupt zu verstehen. Also bestimmte Serien geguckt haben muss, bestimmte Figuren, also gerne wirklich US-amerikanische oder britische Serien. Da wird ja ganz viel draus gezogen an Meme. Aber eben, da brauchst du dann ja wieder ein bestimmtes Hintergrundwissen, um überhaupt die Witze zu verstehen.
Oder du verstehst sie halt anders, ne?
Hm. Mhm. Ja. Und dann gibt es aber eben auch so Meme, wie zum Beispiel das X all the Y, X all the Ys, keinen popkulturellen Bezug hat zu irgendeinem Ding außerhalb des Internets. So. Ja, und da muss man es eigentlich nicht wissen, wo es herkommt. So. Und trotzdem habe ich irgendwann mal geguckt, wo es eigentlich herkommt. So, weil es halt eben dann doch spannend ist, wie die Geschichte von so einem kleinen, hingekritzelten Männchen ist. So.
Also, X all the Y bedeutet eben übersetzt, also X ist für irgendwas tun und all the und Y sind dann eben irgendwelche Dinge. Nur um das nochmal kurz zu übersetzen, irgendwie was das ist. Also mach all die Dinge und das wird eben sehr unterschiedlich dann eingesetzt. Ich musste bei Memen an dieses eine Zitat denken, das eben auch ein Meme ist. Ich wollte nur wissen, ob ich mich richtig dran erinnere. Und zwar ist das mit, das kennt ihr bestimmt auch, dieses Problem mit Zitaten im Internet ist, dass man ihre Authentizität nicht verifizieren kann. Von Abraham Lincoln.
Ja, okay. Ja, das war ein schönes Meme, ja.
Das finde ich eben, also, und das trifft halt dann schon auch einen ganz interessanten Punkt, auch gerade so im wissenschaftlichen Bereich, in dem ich dann ja auch gelernt habe, sehr, sehr genau zu zitieren, also meine Zitatquellen anzugeben und solche Sachen. Und was dann auch wiederum an irgendwelchen Urheberrechten und Gedanken und sowas dranhängt, das ist ja schon auch ein ziemlich spannender Punkt irgendwie, bei dem auch sowas, was für Rechte, auch was für eine Moral ist an sowas wie Ursprung geknüpft.
Musst du gerade denken, dass ich zu Urheberrechten echt quasi keine Ahnung habe. Das ist halt, also, ich sag jetzt trotzdem was, ne?
Ja, das muss ja auch keine Ahnung von haben, ist ja dann trotzdem etwas, warum du dich damit zum Beispiel nicht auseinandersetzt oder setzen musst oder so. Man kann ja auch was über ein Thema sagen und auch dann sagen, warum man sich nicht damit auskennt. So.
Weil ich mich noch nicht drum gekümmert habe. Deswegen kenne ich mich nicht damit aus.
Du kannst dich aber nicht mit dem ganzen Urheberrechtskram beschäftigen, nee, weil du nicht Jura studierst.
Das stimmt, ja.
Also du wolltest ja einfach trotzdem was sagen. Du meinst eben noch, ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich sag trotzdem mal was.
Ah, zwei Punkte sind mir dazu eingefallen. Einmal finde ich es ganz spannend, weil ja gerade auch so im Queer-Bereich, so im queer-theoretischen Bereich, geht es ja auch um so eine Verneinung von Ursprüngen und deshalb dann auch häufig um so ein ich bin nicht Urheber in meiner Gedanken und die beziehe ich von woanders oder die laufen durch mich durch oder die sind Zitate eines Diskurses, bla. Und gleichzeitig, genau wie du halt meintest, gleichzeitig ist es aber dann wiederum wichtig und teilweise halt auch ermächtigend, sich auf Quellen zu beziehen oder da zu zeigen, woher man bestimmte Sachen nimmt. Jetzt habe ich noch einen Gedanken. Oh Gott, das ist anstrengend.
So viele Gedanken.
So viele Gedanken. Dabei ist mir jetzt sowas wie Kanonisierung eingefallen, weil ich nämlich, du bist auch auf dieser Liste drauf, ne? Auf dieser Queer-Study-Liste.
Mhm.
Da kam jetzt gerade so eine Mailing-Liste für Leute, die queer-theoretisch queer arbeiten. Wie auch immer, relativ weit gefasster Queer-Begriff, würde ich sagen. Eher USA-orientiert, aber mit Mitgliedern aus überall oder aus vielen, vielen Bereichen. Also nicht nur aus den USA. Und da kam jetzt gerade irgendwie, das fand ich ganz spannend, da kam nämlich gerade so ein Thema hoch, so die 10 Werke der Queer Theory, also so der Kanon der Queer Theory.
Das habe ich lustigerweise ausnahmsweise sogar mal gelesen. Normalerweise
lese
ich mir die nie durch.
Ja, ich fand das ganz spannend, das mal so mitzuverfolgen, weil dann halt tatsächlich, also es ging eine ganze Weile so, dass Leute dann gepostet haben, was sie für die großartigen Werke der Queer Theory halten, bis dann eine Person gepostet hat, Queer Theory oder Queer hat genau damit was zu tun, eben keine Kanonisierung festzuschreiben, sondern das so fluide zu halten und eben nicht zu sagen, so diese 10 Personen oder diese 10 Werke sind das Wichtigste, was in diesem Bereich passiert ist. Und ich fand beide Punkte total sinnvoll. Also sowohl hervorzuheben, welche wichtigen Werke es gibt, weil dann nämlich dann nicht nur die Weißen kamen, sondern auch ganz viele andere Arbeiten, die da halt auch mit reingespielt haben. Aber halt auch diesen Punkt zu haben von, genau das ist aber genauso falsch, also so einen Kanon herzustellen. Und das passte irgendwie gut zusammen. Ich fand das ganz spannend, so zu sehen, einerseits ist es wichtig, halt auch, und dafür finde ich Queer auch toll, halt auch so Verweise zu machen auf, was weiß ich, so ganz klassisch irgendwie schwarzer lesbischer Feminismus, dass das total wichtig für so eine Queer-Erzählung ist, dass da ganz wichtige Impulse herkommen oder dass das ein total wichtiger Teil einer queeren Geschichte oder sowas ist, also einer queeren theoretischen oder auch Lebensgeschichte. Und gleichzeitig halt auch zu sagen, und obwohl diese Quellen wichtig sind, dürfen wir trotzdem nicht einen Kanon machen sozusagen. Also es geht trotzdem bei Queer darum, eben nicht festzuschreiben, dass es jetzt so 10 Werke gibt und die müssen alle gelesen haben oder sowas. Fand ich eine ganz spannende Diskussion irgendwie. Also auch so an Überlegungen, was sich da bei mir entwickelt hat dazu. Hm. Was gefehlt hat, war zum Beispiel so ein, bei den Leuten, die dann so die 10 wichtigsten Werke gepostet haben, so eine Positionierung, weil natürlich irgendwie diese 10 wichtigsten Werke je nach Positionierung wichtig sind. Also je nachdem, was ich irgendwie, wo ich in meinem Leben stehe, was ich gemacht habe, wie ich mich selbst definiere, sind für mich andere Werke wichtig als für eine andere Person. Das hatte ich, also ich habe es nicht gelesen, keine Ahnung, ob es geschrieben wurde und ich habe es übersehen.
Ja, das meinst du ja auch mit dem, was so das Ermächtigende sein kann an Textzitaten.
Genau.
Dass ich eben durch den Text, in dem ich schreibe, Gedanken sichtbar mache, die vielleicht wichtig sind, noch sichtbarer zu sein und oder noch mehr wahrgenommen zu werden und dadurch dann, indem ich jemanden zitiere, auch jemanden noch namentlich in meinem Text benennen kann. Mhm. Was einfach so eine Anerkennung von diese Person bzw. diese Personen haben sich irgendwie haben sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Oder waren wichtiger Ausgangspunkt, wichtiger Ursprung. Oder also waren, nein, das war jetzt, aber dass sie so, haben mich ganz doll beeinflusst und deswegen mache ich das darüber nochmal deutlich. Aber trotzdem, also so eben auch so dieses, an welchen Stellen kann das dann unterwandert werden? So dieses Zitieren, ab wann, welchen Stellen sollte es nicht unterwandert werden? Also ich finde das schon, das sind, weil so aus literaturwissenschaftlichen Perspektiven heraus ist auch so, was so Autoreninnenschaft angeht und sowas, so dass es irgendwie gefühlt, ich habe nicht viel da mit dem Thema gemacht, aber was ich da so mitbekommen habe, war so, da, das ist eigentlich alles so verworren und die Bezüge aufeinander von einzelnen AutorInnen, die wiederum ja auch andere Werke anderer AutorInnen gelesen haben und damit das dann auch hineinfließt, ist halt einfach gar nicht so leicht zu trennen. Und wie willst du das eigentlich dann festschreiben irgendwie auf eine Person oder sowas? So gibt es so diesen, so das, es gibt keinen Ursprungsgedanken, also woran können dann noch eigentlich solche Rechte geknüpft werden? Wie kann das verhandelt werden? Also das lässt sich alles nicht platt beantworten. Ja. Aber ich finde so die Fragen oder sich darüber Gedanken machen eigentlich sehr, sehr gut, gerade auch in Zeiten des Internets. Zeiten, also auf das Internet.
Oh, also, gell?
Noch ist es da, Schau das Internet.
Genau, aber während Leute aber in der Situation sind, genau für diese Zitation auch Geld zu bekommen. Also genau daran ja auch zu verdienen, dass es noch ein Urheberrecht gibt oder dass auf sie verwiesen werden muss, wenn irgendwas genannt wird oder so.
Kapitalistisches System.
Echt, da ist es wieder.
Das ist schuld.
Der Ursprung allen Übels.
Hast du was entdeckt?
Ja, schon wieder.
Schon wieder den Ursprung aufgedeckt.
Ja, schlimm ist das heute.
Ich bin etwas leer geredet.
Dabei hatten wir noch nicht mal die Evolutionsbiologie, ne?
Ein bisschen.
Vielleicht, ich schreibe die mal für eine spätere Folge auf.
Wollen wir einfach eine ganz eigene Folge zur Evolutionspsychologie machen? Und dann kriegen wir bestimmt alle ganz schlechte Laune.
Das ist doch cool.
Aber vielleicht lässt sich's vielleicht.
Das ist doch cool.
Toll. Also richtig schlechte Laune haben.
Wir holen uns einfach ganz viel veganes Schokoeis. Also ich hole mir ganz viel veganes Schokoeis. Und dann kann ich so doll über Evolutionspsychologie, Biologie ranten.
Wir könnten auch mal so ein
Buch, zum Ausgleich Schokoeis essen.
So ein evolutionspsychologisches, populärwissenschaftliches Buch uns nehmen und das dann mal so ein bisschen.
Kannst du schimpfen?
begucken.
Das ja. ist richtig schön. Aber man, also ja.
Dann Text.
Ja, ich warum nehme, Frauen, ich, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht
genau, ich nehme Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus. Das habe ich sogar schon mal ein bisschen angelesen.
Wir können uns, oh, wir machen eine Buchbesprechung. Oh, das wird ganz, oh, ich weiß das überlege ich mir nochmal.
Wir können ja mal fragen, wie ihr das so finden würdet.
Also ich habe zumindest mal in einem Seminar ja Ausschnitte aus diesem, oh, was für ein Titel, Männer können nicht einparken.
Männer, Frauen, blups.
Männer können nicht
einparken. Ist es nicht Peace, Peace? Peace und Peace, ist das nicht?
Genau, auch noch so ein Ehepaar, ne? Ich möchte mir deren Ehe überhaupt nicht vorstellen. Wobei es wahrscheinlich relativ einfach. Schatz, kannst du einparken? Hä? Was? Ach ja. Und so standen sie immer noch auf der Straße.
Also sind jetzt bei anderthalb Stunden.
Ja, das ist doch mal ganz nett.
Also es bringt schon, um das nochmal fortzuführen, den Gedanken, es bringt schon Spaß, so ein evolutionsbiologisches Argument zu nehmen und einfach mal so zu dekonstruieren. Das ja. ist schon auch in einer gewissen Art befriedigen.
Habt ihr auch Lust zu, aber nicht jetzt.
Nee, nicht jetzt.
Nee, jetzt nicht.
Nee. Lass mal stehen. Und die Modern Primitives habe ich auch nicht. Ich hatte mir sie aufgeschrieben, aber wir haben sie nicht behandelt.
Tut mir leid. Nichts.
Was es nicht in den Podcast geschafft hat.
Genau.
Das gibt es beim Fluter immer hinten
dran. Die Outtakes.
Was es nicht in den Fluter geschafft hat. Und das wird dann immer noch ins ganz Heft kurz angerissen. Ins Heft. Was es nicht ins Heft geschafft hat, genau. Und das echt? Wird dann das immer ganz kurz angerissen noch irgendwie so, was, was sie noch überlegt hatten. Und was dann manchmal noch im Internet irgendwie ein bisschen ausführlicher beguckt wird.
Ein tolles Konzept.
Ja. Also wir hätten noch Modern Primitives und Soziobiologie bzw. Evolutionspsychologie gehabt als Themen, aber vielleicht sind das wirklich nochmal. Kriegen wir bestimmt irgendwann noch mal irgendwo unter.
Okay, dann Steff, hier ist dein.
Steff hat's gesucht, Steff darf's announcen.
Und zwar passend zum heutigen Thema mit dem Titel Double Helix oder Helix.
Also mit vielen Xen.
Mit vielen Xen. XXX. Die Aussprache. Nee, von Talk Less, Say More.
Passt auch so super zum
Podcast. Ja, von einer Band. genau. Kommt ihr jetzt auf die Öhrchen.
Ja, dann kommt gut durch den restlichen März.
Ja.
Tschüss.
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 Sometimes we intertwine. Sometimes. Set spin.